«Gesund im Grind», der Podcast für mehr mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Hallo und herzlich willkommen bei «Gesund im Grind». Hier reden und diskutieren wir über alles, was mit mentaler Gesundheit von Menschen im Gesundheitswesen zu tun hat. Ich bin Barbara, ich bin systemische Coach und Organisationsberaterin, Mitgründerin von «Gesund im Grind» und arbeite seit über 15 Jahren im Gesundheitswesen als Rettungssanitäterin und Pflegefachfrau. Mir gegenüber hockt Marianne. Sie ist seit über 17 Jahren im Gesundheitswesen unterwegs, sowohl in der Pflege wie auch als Rettungssanitäterin. Sie ist ebenfalls Mitgründerin von «Gesund im Grind» und engagiert sich noch für die psychosoziale Nachbetreuung von Einsatzkräften. Heute geht es um das Thema... Soll ich es jetzt schon sagen oder nicht? Nein, ich sage es mal nicht. Heute machen wir etwas anderes. Wir haben beide ein Buch gelesen zu diesem Thema. Und vorne in diesem Buch hat es so eine Liste von Sachen, von Eigenschaften, die zu diesem Thema gehören. Und ich würde gerne die Liste euch mal vorlesen oder euch erzählen. So, es ist ja nicht das Vorlesen. Und ich könnt euch mal selber überlegen, was von diesen Aussagen trifft alles auf euch zu. Ich kann nicht gut Nein sagen. Ich fühle mich für das Gefühl der anderen verantwortlich. Ich entschuldige mich oft, auch wenn es gar nicht nötig wäre. Ich rechtfertige mein Handeln und meine Entscheidungen. Ich höre den Sorgen der anderen zu, auch wenn ich keine Zeit habe. Ich lasse mich schnell beeinflussen und umstimmen. Ich gebe vor, mit einer anderen Meinung einverstanden zu sein, als ich es eigentlich habe, also als eigentlich meine Meinung ist. Ich tue selten Kritik äußern. Ich vermeide Konflikte und Auseinandersetzungen. Ich gebe schnell nach. Ich suche den Fehler immer zuerst bei mir. Ich lächle und Witze reissen, wo es mir eigentlich gar nicht darum ist. Ich mich oft vergleichen. Ich selten über meine eigenen Wünsche reden. Ich bitte andere Leute sehr selten um Hilfe bitten. Und ich treffe ungern selbstständig Entscheidungen treffen. Wir haben, glaube ich, beide, als wir das Buch gelesen haben, die ganze Zeit so Momente gehabt, wo wir dachten, ah ja, genau. Das hat uns an uns selber erinnert oder an eine frühere Version von uns selber oder an Leute in unserem Umfeld. Und somit das Geheimnis lüften. Es geht um das Thema People-Pleasing. Ich werde dann auch noch ein bisschen mehr zu diesem Wort oder zu diesen beiden Wörtern sagen. Das Buch, das wir gelesen haben, heisst genau gleich und ist von der Ulrike Bossmann. Wie ist es dir so gegangen, wo du das gelesen hast, Marianne, oder jetzt, so, wo du nochmal die Liste gehört hast?
Ja, zuerst mal Hallo miteinander. Schön, darf ich wieder mal in einem Podcast dabei sein. Ja, das Buch, das ich gelesen habe, hat mich mega angesprochen. Es ist sehr spannend geschrieben. Und wie du schon erwähnt hast, es hat mich immer wieder so verwünscht. Ich habe immer wieder so gedacht, ach, ja genau, jetzt hat es mich wieder. Und so ein bisschen, wie du vorher schon gesagt hast, so ein bisschen vergangene Versionen von mir auch. So, ich habe so richtig so meinen Lernprozess in diesem Buch auch schon können feststellen, sage ich jetzt einmal. Es ist wirklich so, ah ja, früher hätte ich hinter jede Aussage, die du jetzt vorgelesen hast, fast ein Häkchen gesetzt. Mittlerweile verwitsche ich mich noch so bei zwei, drei Themen, die mich vielleicht noch betreffen.
Mir ist es recht ähnlich gegangen und es ist mir auch, und darum ist ja das auch ein Thema in unserem Podcast, es hat mich auch sehr fest an das Gesundheitswesen erinnert oder an die Leute, die halt mit mir zusammenarbeiten oder man hat zusammengearbeitet oder Leute, die mir Kontakt haben in unseren Kursen, in unseren Workshops. Ist das immer so, ah ja genau. Also, und das meine ich jetzt nicht, weil ich jetzt mit dem Finger auf andere Leute zeige oder denke, oh, schau mal, die ist voll nicht im Griff. Aber ja, es ist wie so ein bekanntes Thema, nicht nur von mir selber, sondern von vielen Menschen in meinem Umfeld, so in meinem näheren und in meinem ferneren Umfeld.
Voll. Aber bis zu dem Buch hat es bei mir gar keinen Namen gehabt. Das ist schon spannend. ich habe den gar nicht so kennt, den Begriff. Und nachdem du das Buch gelesen hast, habe ich so gedacht, ah, für da gibt es einen Namen. Ah, das ist ein Thema. Mega spannend.
Ja, das ist gerade eine gute Überleitung zum Wort selber. Ich weiß nicht, wie lange das Wort, es sind ja zwei Wörter eigentlich, aber der Begriff so gibt. Aber ja, es ist wirklich, glaube ich, noch nicht so lange, oder wo ich so das Gefühl habe, in den sozialen Medien braucht man den Begriff. Und eben, es ist eigentlich auch mega schade, weil es gibt meines Wissens oder unseres Wissens nicht so eine 1:1 deutsche Übersetzung, wo man kann sagen, ah, das ist das deutsche Wort dafür. Und darum wird es so oft halt die englischen Begriffe gebraucht. Aber um den Begriff aufzuschlüsseln, also people heisst Menschen und pleasing heisst, im Zusammenhang ist jemandem angenehm zu machen, jemandem gefallen wollen, jemandem gefällig sein. Und es beschreibt so im Großen und Ganzen vor allem die Eigenschaft, oder wie man auch immer sagen will, das Verhalten, dass man es allen recht machen will und dass man allen Leuten gefallen will. Und es ist wirklich so absolutistisch jetzt die Aussage, die ist mit dem allen. Ich glaube, das ist genau der springende Punkt. Das ist eben wirklich, man hat das Gefühl, man will es allen recht machen. Es ist nicht nur, ich wäre froh, wenn meine besten Freundinnen, ja, weil sie es noch cool haben mit mir oder meinem Partner, meine Partnerin, sondern man hat wirklich bei jedem einzelnen hinterletzten Menschen, den man irgendwann mal begegnet oder nicht einmal begegnet, wo man einfach weiss, dass es gibt irgendwelche Menschen. Man hat wirklich so das Gefühl, man muss es allen recht machen und will, dass alle Menschen einem zu 100% gerne haben und super toll finden. Und oft wird es gemacht mit so verschiedenen Strategien, oder man kann das so in so vier Hauptkategorien einteilen. Also dann ist das Überanpassen. Das ist eher so ein bisschen das Vorsichtige, wo ich versuche, ja nie anzuecken, möglichst so allglatt durch alles durch und ja nie irgendwo in eine Reibung hineinzukommen, im übertragenen Sinn. Die Überkompensation, das wäre eher so richtig Perfektionismus. Also ich will alles so genau wie möglich machen. Ich mache nie Fehler, ich will nie Fehler machen. Und dann die Selbstaufopferung. Also dass ich mich selber zuhinterst anstelle und von allen anderen Bedürfnisse immer als erstes wahrnehmen und erfüllen. Und dann gibt es noch die Auflösung. Und das ist mehr, dass ich... Der Begriff ist vielleicht ein bisschen irreführend. Aber es geht darum, dass ich glaube, wieso, oder ich kann vielleicht sagen, ich tue vielleicht die Beziehung zu mir selber auflöse. Oder ich merke es gar nicht, dass ich eigentlich auch noch da bin. Oder vielleicht tut sich wie mein Selbst auflöse oder so. Das ist jetzt auch ein bisschen komisch ausgedrückt. Aber ich merke gar nicht, dass ich auch noch eine Person bin mit Wünschen, Bedürfnissen und was auch immer. Sondern es ist wie so, ich versuche vielleicht auch mit dem, was ich mache, mich selber wie so unsichtbar zu machen. Das ist vielleicht der Grund, wieso es Auflösung heisst.
Für die, die zulassen und sich schon in Kategorien einteilen, da wären die, die, wenn man fragt, was willst du überhaupt noch machen oder um was geht es bei dir oder in welche Richtung soll es bei dir gehen, das sind die Leute, die gar nicht wissen, woher das wollen am Schluss. Sie sind dann mehr so, irgendwie weiss ich gar nicht, was ich wirklich will in meinem Leben. Das sind die, die, glaube ich, ihre Bedürfnisse so richtig verloren haben.
Jetzt ist mal die grosse Frage am Anfang, woher kommt es? Wie werden wir so? Oder ist das, ja, was gibt es für Gründe, wieso dass man so wird und vielleicht auch so bleibt?
Ich glaube, du hast mich eingeladen in den Podcast, weil du genau gewusst hast, dass ich mal ein People-Pleaser war und ich darum auf die Frage auch Antworten habe, weil ich mich ja damit befasst habe und wieder davon weggekommen bin oder so ein bisschen davon weggekommen bin. Also jetzt im Nachhinein kann ich ganz klar sagen, es hat ganz viel mit meiner Kindheit schon zu tun gehabt. Und so die Glaubenssätze, die uns immer wieder begleitet, wenn man reflektiert, wo man sich so ein bisschen angeeignet hat im Leben. So ein bisschen, dass man auch eben, ich bin nicht genug oder halt in dem Sinn, um mich geht es jetzt nicht, andere sind viel wichtiger. Ich bin nicht liebenswert, wenn ich nicht mich total aufopfere und für alle immer alles mache und immer ja sage und sage, ja, ich mache es, weil sonst hat man mich ja nicht gern. Auch das so ein bisschen, nicht auffallen. Jetzt gerade bei mir, zum Beispiel in meiner Familiengeschichte, war es so, dass wir genug andere Probleme hatten in unserer Familie und in unserem Umfeld. Und dann ist es ja ganz wichtig, dass ich all glatt überall durchkomme und ja nicht negativ auffalle und so ein bisschen alle kritischen Sachen kann von mir abwenden. Also so ein bisschen auch das Perfektionistische dann vielleicht auch ein bisschen zum Tragen kommt. Aber halt eben, wenn es nicht perfektionistisch ist, ist es dann halt einfach ja nicht anecken gewesen. Und das Gleiche ist so ein bisschen mit den eigenen Bedürfnissen zurückstellen. Auch aus der Kindheit, oder? Ich habe dort gelernt, hey, andere haben auch Bedürfnisse und die sind im Moment viel wichtiger. Es geht im Moment nicht um mich, sondern um andere. Und dann stellst du automatisch deine Bedürfnisse zurück und nimmst es irgendwann auch nicht mehr so wahr. Genau. Das wäre so meine Antwort.
Ja, und ich glaube, es ist ja auch, das haben wir schon, ja, in vielen Podcasts ist ja das immer wieder das Thema, so, was haben wir in unserer Kindheit erlebt und erlernt. Und es ist ja auch da wichtig zu sagen, das hat irgendwann ja einen Sinn und Zweck erfüllt. Und das hat uns, oder unsere Psyche oder unser System hat dann wie das Gefühl gehabt, das ist jetzt eine gute Idee. Und das war es vielleicht auch gewesen, vielleicht auch nicht. Aber wir haben uns dazu entschieden, dass das jetzt die beste Idee ist, um irgendwie die Situation jetzt gut zu meistern. Und dadurch haben wir uns das dann wie antrainiert. Und ja, wir wissen ja auch, dass Sachen, die man in seiner frühen Kindheit erlernt, dass man die recht weit mitnimmt. Und die wenigsten Leute haben ja als Kind oder sogar als Jugendliche die Möglichkeit gehabt, um das wie wieder entlernen oder irgendwie, weiß ich nicht, es muss ja nicht immer Therapie sein, aber meistens ist ja eben das System, wo man drin ist, relativ konstant, bis man dann vielleicht mal daraus rausgeht oder vielleicht eben auch nie daraus rausgeht. So, es ändert sich ja selten. Das Milieu geht so fest, dass man sich selber damit verändert. Wenn das Sinn macht, was ich jetzt gesagt habe.
Absolut, macht das Sinn. Ich glaube, man tut es vielleicht auch nicht so bewusst reflektieren, dass jetzt da, was man dort mal immer gemacht hat, jetzt wie auch keinen Sinn mehr ergibt. Oder? Das ist wie, ich weiß nicht, wenn man irgendwie eine Blume gießt jeden Tag. Wenn die Blume nicht mehr dort ist, macht es keinen Sinn, wenn man sie weiter gießt, oder? Und was ich auch noch ganz wichtig finde zum Sagen, ist, nur weil man eine gute Kindheit hat oder eine ganz einfache, heisst das nicht, dass die inneren Antriebe nicht gleich auch auftreten können. Also die Glaubenssätze, die können auch in einer totalen positiven Kindheit auftreten oder wo man als positiv empfunden hat. Das ist, glaube ich, noch wichtig zum Sagen. Nur weil man jetzt denkt, ah nein, in dem Fall ist das doch nicht mein Thema. Ich habe nämlich eine super coole Kindheit gehabt und es ist alles gut gelaufen. Das heisst nicht, dass die inneren Antriebe oder die Glaubenssätze nicht auch gibt bei so Leuten. Weil auch die, man macht sich ja das Konstrukt wie selber als Kind. Das darf man nie vergessen. Es wird einem ja nicht auferzwungen, zum Perfektionist zu werden. Manchmal schon, aber meistens macht man sich das selber, weil man merkt, ah, ich werde mega fest gelobt, wenn ich etwas mega gut mache. Und da meint ja niemand böswillig, wenn er mich lobt. Aber in dem Sinn werde ich dann ein Perfektionist und aus dem heraus kann es dann sein, dass ich immer alles will recht mache. Ich denke, das ist noch wichtig, um da ansetzen, dass man jetzt nicht denkt, ja, da passiert nur ein komisches Familienkonstrukt oder so.
Ja, und ich finde, es ist ja auch spannend, oder ich finde, sie zeigt so schön auf in diesem Buch, es kommt ja auch aus unseren Grundbedürfnissen, aus unseren emotionalen. Also es ist ja wie, man kann jetzt sagen, ah ja, niemand will von anderen Menschen gerne werden. Das ist ja, also das wissen wir ja, das ist für alle wichtig. Und das andere Grundbedürfnis, das auch noch mit ihnen spielt, ist so Selbstwert, Selbstwerterhaltung. Und das sind alles ja natürliche, wichtige, gesunde Sachen. Und gleich weiss man bei Leuten, die eben so zum People-Pleasen neigen, dass wie dort so ein bisschen das Lot ein bisschen überdingselt ist, überzeichnet, keine Ahnung, wie man das richtig sagt, aber es ist halt nicht mehr so in einem normalen, in Anführungs- und Schlusszeichen Rahmen, sondern es sind wie so zwei Bedürfnisse, die auf eine ganz spezielle Art befriedigt werden wollen, die aber so wie auch gar nicht möglich ist. Und darum finde ich es auch mega schwierig, weil es ist ja wie etwas, das natürlich ist und vielleicht geht es auch die eine oder andere, die jetzt sagt, ja, aber ich kann ja jetzt nicht einfach das Arschloch sein. Und das, also, nebst dem, dass das vielleicht auch ein Hinweis ist, dass man vielleicht eben genau die Tendenzen hat, aber Ja, es geht ja auch nicht darum, dieses andere Extrem über zu schwappen. Und ich finde, sie hat es noch cool so dargestellt. Es gibt wie in der Mitte, oder so das Ausgleichen ist wie so Selbstbewusstsein. Also Selbstbewusstsein im Sinne von, ich bin bei mir, ich kenne meine Bedürfnisse und wie es mir geht, aber ich habe mein Umfeld irgendwie so in einem guten Blick. Und die eine, ich sage jetzt mal, eher negative Ausprägung wäre eben selbstlos, also dass ich mich komplett zurücknehme und nur noch die anderen sehe. Und auf der anderen Seite wäre er selbstbezogen, also dass es nur noch mehr gibt und niemand sonst. Und das sind ja beide so Extreme, die ungesund sind und hilfreich sind. Und eben irgendwo so in dieser Mitte sich einzupendeln von «Mal, ich spüre mich und ich spüre auch die anderen». So. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, finde ich, oder was ich finde, wo Monika vernachlässigt, ist so die Sozialisierung. Also es ist natürlich auch Sozialisierung, aber was ich eigentlich meine, ist vor allem die weibliche Sozialisierung, wo man auch merkt, dass Frauen oder weiblich gelesene Personen eher Mühe haben mit dieser Thematik oder eher in diese Verhaltensweise hineindriften, weil tendenziell von weiblich gelesenen Personen eher erwartet wird, dass man eben nicht auffällt, leislich ist, lieb ist, herzig ist, nett ist, zuvorkommend, was auch immer. Und das natürlich dort das auch nochmal einmal mehr befeuert, weder wenn man sagt, okay, vielleicht gibt es Leute, die etwas Ähnliches erlebt in ihrer Kindheit, aber dadurch, dass halt wie das nicht auch noch zusätzlich von ihnen erwartet ist, worden, auch von gesellschaftlich nicht von ihnen erwartet worden ist, hat sich das vielleicht wie anders so entwickelt nachher. Und ich glaube, das ist schon mega schwierig, um nachher das, oder das glaube ich schon ein grosser Grund, so muss ich sagen, wieso dass das nachher auch so lange fortbesteht. Weil es ist ja wie, gut, klar, wir sind jetzt beides Frauen, es wäre jetzt spannend, von einem Mann zu hören, aber wie zum sagen, ja, es ist ja noch nicht fertig. Wir können nicht sagen, ah, jetzt sind wir nicht mehr Kind, jetzt müssen wir nicht mehr herzig sein, sondern es gibt ja gleich noch so gewisse Sachen, die mehr oder weniger offensichtlich von unserem Geschlecht oder unserem Gender erwartet wird und darum dort auch nochmal mitschwingt und das wahrscheinlich auch verstärkt. So.
Ja, ich denke auch, von einem Mann erwartet man nachher nicht, dass er immer noch so mega fürsorglich und hilfbereit ist. Aber ich denke, so ein guter Gegenspieler kann sein, wenn er als Mann vielleicht auch in dieser Zeit, wo er noch Kind war, schon musste früher erwachsen werden oder so. Dort kann ich mir sehr gut vorstellen, dass so jemand dann genau gleich betrifft. Aber rein, wenn man halt den Ursprung anschaut oder das, ja, wo man herkommt und so weiter, ist es halt schon so, dass wir Frauen halt so ein bisschen müssen da sein und ein bisschen von uns wird erwartet, dass wir fürsorglich sind und so. Ich denke, da stimme ich dir voll und ganz zu. Und gleich eben, der Mann wird jetzt sagen, ja, aber ich, wo ja in meiner Rolle geprägt worden bin als Versorger und Aufpasser, bleibe auch stecken in dieser Rolle. Könnte ich mir schon auch gut vorstellen. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass Frauen schon auch mehrheitlich davon betroffen sind und dann weiterziehen und die Fühler ausstrecken, auch im Erwachsenenalter, wo hingegen ein Mann sich besser zurücknehmen kann. Oder ja, automatisch halt nicht mehr so reinkommt.
Ja, oder vielleicht auch da. Also ich meine, ich habe jetzt nicht noch extra Studien zu dem gelesen oder so. Aber es könnte ja auch sein, dass man es vielleicht bei Männern, bei männlich gelesenen Personen auch weniger oder auf eine andere Weise würde erkennen, dass es sich halt auch dort anders zeigt. Und es halt vielleicht ja, anders würde erkennen, wenn man es mal so ein bisschen weiss, wie man es muss suchen muss. So, könnte ja auch sein.
Ja, voll. Ja, oder ich überlege jetzt auch gerade, es geht ja ganz fest auch um das Thema, sich können abgrenzen und Nein sagen. Und dadurch, dass das stärkere, also jetzt einfach mal niedergeschriebene, stärkere Geschlecht ist, ist es ja dort wie nicht so auffällig, oder? Dass sie vielleicht zu mehr Sachen Ja sagen. Aber was das vielleicht hinten raus auch bedeutet oder was für ein Druck das denn da entsteht, und wie leistungsfähig sie sich vielleicht gar nicht mehr fühlen, wenn sie alles abarbeiten müssen, was sie immer Ja sagen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es schon auch ein grösseres Thema ist, als wir uns jetzt hier denken können. Weil ich habe mir ganz gut, jetzt gerade wenn ich so an Männer in meinem Umfeld denken, kann ich ganz gut unterschreiben, dass die, glaube ich, schon auch sehr viel einfach Ja sagen und ihre Bedürfnisse zurückgestellt haben. Und ich bin mir jetzt gerade ganz fest am Überlegen, ich habe mir wirklich auch ganz wenig Gedanken gemacht zu dem oder auch nicht geforscht jetzt zu dem, aber es ist schon so, also die gehen auch, die kommen auch, ihre Bedürfnisse haben nicht mehr so viel Stellenwert. Es zeigt sich einfach anders und vielleicht haben sich jetzt da auch ganz viele Männer angesprochen gefühlt, als du da das Intro vorgelesen hast. Kann man gut vorstellen.
Wir haben uns vor dem Podcast aufnehmen noch darüber austauscht. Oder das ist ja auch ein Grund, wieso dass wir überhaupt auf das gekommen sind. Ich habe am Anfang auch schon gesagt, wieso hat sich im Gesundheitswesen so viele Leute mit solchen Tendenzen? Beziehungsweise, es ist natürlich jetzt auch nicht irgendwie empirisch erhoben. Vielleicht gibt es eine Studie, ich weiß nicht, ich habe nichts gefunden in dem Sinn. Vielleicht habe ich auch falsch gesucht. Aber so von der subjektiven Wahrnehmung habe ich das Gefühl, es gibt sehr viele Menschen, die immer so in diese Richtung tendieren. Ob jetzt das zu 100% ins Konzept People-Pleasing gehört oder vielleicht in mehr so eine Richtung Helfer-Syndrom oder was auch immer. Es gibt vielleicht auch Sachen, wo es noch keine Wörter gibt oder die wir jetzt nicht kennen. Ist ja wurscht. Aber so die Grundtendenz, finde ich, sehe ich schon sehr viel im Gesundheitswesen.
Ja, das ist ja so. Ich sehe die auch. Und wir haben uns ja beide auch wunderbar im Gesundheitswesen eingefunden. Mit dieser Tendenz dort mal. Also ganz sicher, als ich angefangen habe im Gesundheitswesen, habe ich die noch viel mehr gehabt. Wir haben beide schon gesagt oder uns schon darüber unterhalten, dass es halt schon so ist, dass man dort natürlich da auch Vollgas ausleben kann. Und wenn man sich natürlich diesen Beruf sucht in dem Alter, in den Teenager-Jahren, wo man einen Beruf suchen darf, haben wir beide gesagt, oder man sucht sich wahrscheinlich einen Job, wo einem da auch gibt, also wo einem so ein bisschen, man kann ja da gut. Und wieso sollte ich dann einen Job lernen, den ich da nicht anwenden kann? Also ich konnte gut können auf andere Menschen eingehen und Bedürfnisse von anderen erkennen und auf sie eingehen, weil das habe ich so früh gelernt. Also habe ich mich auch mega wohl gefühlt in dem Umfeld der Pflege, weil das ist ja genau das, was man dort macht. Man sucht ja richtig, was für Bedürfnisse haben denn die Leute rundherum oder meine Patienten oder Klienten, die ich betreue. Und dann fühlst du dich automatisch wohl in dem Umfeld. Ich denke so, das ist schon sehr stimmig.
Ja, und es ist ja auch wieder da, oder? So eine, ich sage jetzt mal, eine Zwickmühle. Auf der einen Seite ist es so mega wichtig, dass man das hat, dass man eben empathisch ist und sich kann öffnen oder man eben da ist für die anderen Menschen und gleich ist es wie ein zu viel von dem, was dann eben ungesund ist. Und ich glaube auch, dass wenn man, oder ich würde jetzt auch von mir selber behaupten, dass ich glaube, sehr lange ist mir nicht bewusst gewesen, dass das eigentlich voll schlecht ist. Also voll schlecht. Ja, dass es so schädlich ist für mich selber, weil ich einfach eben auch das Gefühl hatte, ja, das ist ja super, ich bin mega da und ich kann einem Menschen helfen und ich kann sie retten oder wie auch immer oder heilen oder keine Ahnung, was man da für innere Antriebe hat, wo ja zum Teil auch nicht so offensichtlich da sind, sondern man denkt vielleicht, ja, es ist noch schön oder es ist ja gut und die Menschen brauchen das und es gibt ja so viele Kranke oder ich weiß auch nicht, dass man den so vordergründig vergründet hat, aber irgendwo in der Innen gibt es vielleicht schon so etwas, das sagt, ich will denen ja helfen oder das war ja schon immer mein Ziel gewesen. Oder eben, ich will, dass es allen Leuten gut geht zum Beispiel oder ja.
Ja, ist mega spannend und bei mir ist es auch mega lang gegangen, bis ich es gecheckt habe und lustig ist, ich bin aus dem Grund bin ich aus dem Beruf Pflege raus. Und man lernt ja schon in der Pflegeausbildung oder ich dort zum Beispiel in der FAGE-Ausbildung, wie wichtig das ist, um sich abgrenzen. Aber wenn du dich natürlich in dem Konstrukt befindest, von ich tue so gerne helfen und ich will so gerne eben alles geben, dass sich alle wohlfühlen um mich herum und so, dann ist Abgrenzung, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema. Weil du siehst ja nicht, dass du etwas zu nahe an dich hinlässt. Du hast ja vorher schon nicht so gemerkt, dass du vielleicht zu viel von dir preisgibst oder eben zu viel von deinen Bedürfnissen zurückstellst und dann halt umso mehr eben für die anderen gibst. Und da in der Pflege Thema Abgrenzen, ja, es darf nicht nahe an mich hingehen. Man lernt es ja noch viel mehr, oder? Also ich darf ja jetzt nicht mich voll reingehe. Auf die einen Seite muss ich mich abgrenzen und auf die andere Seite lerne ich genau wie das Gleiche. Also wenn ich jetzt da traurig werde, es geht jetzt da nicht um mich, ich muss mich jetzt abgrenzen zu dem Thema. Jetzt habe ich es ja zu nahe angelassen. Und dann lerne ich ja noch viel mehr, dass ich wieder nicht darf auf mich hören. Und das finde ich extrem schwierig. Und bei mir war es lustig, ich habe wirklich, ich glaube, nachher in der Pflegefachfrauenausbildung habe ich gesagt, ich muss aus dem Job raus und habe mich darum entschieden, zum Weitergehen schon als Fage dort mal, Ende Fage eigentlich, zum Weitergehen und sagen, hey, da geht mir alles, das ist mir alles viel zu streng, weil ich so richtig gemerkt habe, ich habe da in meiner Familie schon meine aufopfernde Rolle. Also ich habe mich da noch nicht abgrenzen zu dem Thema, habe mich noch nicht so gut damit befassen und habe so gemerkt, hey, da ist mir viel zu streng, die Helferrolle daheim und dann noch die helfende Rolle in der Pflege und es hat mich völlig überfordert. Und dort habe ich so gemerkt, ich muss aus dem Job aussteigen. Da ist mir alles viel zu nahe, der Konstrukt. Und spannend aber, bis dahin habe ich mich noch nicht verändern im People-Pleasen. Also ich war noch voll der People-Pleaser. Ich habe erst dann im Verlauf dieser Ausbildung noch als Pflegefachfrau können lernen, mich abgrenzen wirklich und Nein sagen und so Sachen. Das ist schon interessant. Das hat viel Zeit gebraucht.
Und hast du das dann so bewusst gemerkt? Dass du sagst, nein, das ist. Also weißt du, hast du es so können zuordnen oder ist es einfach so ein bisschen, ich weiß auch nicht genau. Ich brauche jetzt etwas anderes, oder?
Ich habe es bewusst gemerkt. Also, dass ich aussteigen muss im Job, das habe ich bewusst gemerkt und ich habe es auch bewusst kommuniziert. Ich habe allen gesagt, es ist mir zu viel. Es geht mir wirklich, es ist mir wirklich zu nahe gegangen alles und ich habe so richtig gemerkt, ich mache genau das Gleiche, was ich beim Arbeiten mache, mache ich ja daheim auch und ich will das einfach nicht, ich will eigentlich weg von dem, ich will das nicht mehr so machen müssen, ich will nicht mehr in dieser helfenden Position, in dem Sinn sein, in dieser aufopfernden Rolle und ich habe mich wirklich, ich habe mich ganz schlecht können abgrenzen eigentlich und die Distanz wahren. Ich habe immer das Gefühl, gerade nach außen kann ich das super, ja, aber so im Inneren war das eben nie so gewesen. Und dann habe ich mich ganz bewusst entschieden, um aus dem Grund aus dem Job auszusteigen. Und nachher dann aber viel später erst gelernt, warum dass ich so geworden bin und warum dass mir auch der Job nicht mehr Spass gemacht hat oder warum dass ich vielleicht den Job ursprünglich auch ausgewählt habe als Pflegefachfrau.
Mega spannend. Ich habe noch gedacht, ein Grund, wieso das eben nachher auch so schwierig fällt, aus dem rauszukommen, also jetzt vor allem im Kontext Gesundheitssystem, finde ich, wenn ich jetzt auch so bei mir zurückschaue, ich glaube, es geht, du hast halt in deinem Umfeld, im Arbeitsumfeld, auch nicht so viele Leute, die dir das auf eine gesunde Art vorleben, weil wenn ich so überlege, denke ich, wieso, ich kenne einfach die, die entweder genau gleich aufopfernd sind, und die das aber auch irgendwie gut verkaufen oder die vielleicht auch, also natürlich, wenn du selber so bist, denkst du, oh, ich will das so sein wie die. Und dann gibt es aber die, die eher schon fast abgelöscht sind oder so richtig pisst sind, die dann so denkst, nee, so will ich auf keinen Fall werden. Und das ist ja auch gut, was auf keinen Fall so werden. Aber meistens habe ich das Gefühl, so eine gesunde Art von, wie kann ich mit dem umgehen oder wie fest ich mich eben aufopfern oder eben nicht aufopfern, finde ich, gibt es mega selten. Oder habe ich jetzt, wenn ich so zurückschaue, habe ich das, glaube ich, teilweise schon im Rettungsdienst auch, gibt es Leute, finde ich, gibt es genug Leute so. Und lustigerweise merke ich das erst jetzt so in der Spitex oder jetzt in dem Team, wo ich bin, muss ich so sagen, ich war recht erstaunt gewesen, wie gut sich die Leute auch abgrenzen können und auch sagen, nein, das machen wir einfach nicht. Oder einfach sagen, und auch so geschlossen sagen, nein, wir sind hier nicht, wünscht dir was und wir kommen auf Minuten genau und keine Ahnung, machen alles, was die Leute wollen, sondern wir haben ja unsere klaren Grenzen und das wird auch durchs Band der Leute so gedreht. Und das, also ich war mega erstaunt und positiv überrascht, dass es jetzt in diesem Team so ist. Ich kann natürlich nicht sagen, dass es immer Spitex so ist, aber ja, das ist wie so die erste Erfahrung, vor allem im Pflegekontext, wo ich würde sagen, ah wow, man tut sich, auch gegenüber den Klienten, finde ich, tut man sich relativ gut so positionieren. Nicht gegenüber allen Positionen, es gibt immer noch ungesundes Verhalten oder ungesungen, ja, halt so People-Pleasing-Tendenzen, die ich schon auch sehe, wo ich manchmal so denke, nein. Aber ja, finde ich schon spannend.
Ja, jetzt jetzt, wo du das so ansprichst, ich glaube, es ist mega teamabhängig. Und eben, du musst wie an die Leute herkommen, die so Sachen oder so Themen auch ansprechen und die mal fragen, hast du mal Gedanken gemacht, warum dass du überhaupt in diesem Job bist vielleicht? Ich könnte jetzt nicht mehr zurück sagen, ja, da hat mich jemand gefragt oder nicht, da würde ich lügen, wenn ich da eine Antwort darauf gebe. Aber was ich schon weiss, zum Beispiel, ist in meinem letzten Praktikum, wo ich war, dort war das Team mega reflektiert, weil es halt auch ein sehr heikles Thema war auf der Station. Und wir hatten sehr spezielle Patienten oder spezielle Krankheitsbilder, wie man dem auch immer sagen will. Und dort ist es immer darum gegangen, man hat auch reflektiert, wie viel betrifft einem jetzt so ein Fall zum Beispiel oder wie viel kann man noch tragen. Oder es hat ganz klare Regeln gegeben, zum Beispiel, dass man nicht mehr als, zum Beispiel jetzt, wenn man von chronischen Schmerzpatienten redet, dass man nicht mehr als 2 chronische Schmerzpatienten darf betreuen, weil man weiß, dass die einem so brauchen. Und jetzt, wo wir über das Thema reden, finde ich das mega sinnvoll. Da habe ich es vielleicht auch sinnvoll gefunden, einfach weil ich es streng gefunden habe. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das ist ja schon eine Art, wie man auch dem vielleicht ein bisschen gegenüber treten kann und auch ein bisschen dagegen heben kann, dass die People-Pleaser sich nicht total verausgaben in so einem Team. Und das ist mega stark und ich glaube, nur schon das Wissen darum, dass man Tendenzen dazu hat in einem Team, wo halt dann People-Pleaser auch mitarbeiten, um die auf eine Art auch zu schützen oder halt auch die Leute darauf ansprechen können, finde ich mega wertvoll.
Wir werden dann ein bisschen später noch dazu kommen, was man selber machen kann und was man eben auch als Team machen kann. Ich werde jetzt aber noch kurz auf die negativen Auswirkungen bzw. auf die Auswirkungen im Allgemeinen eingehen. Die können ja, also schon tendenziell sind sie eher negativ, können wir schon mal spoilern, aber es gibt natürlich auch Auswirkungen, wo man, wie soll ich sagen, positiv ist vielleicht das falsche Wort, aber ich würde auch sagen, ja, es der Grund, wieso das Sachen sind, wie sie sind, ist, weil es Leute hat oder viele Leute hat im Gesundheitswesen, die solche Tendenzen haben. Und das prägt natürlich ein System. Und das eine, beziehungsweise wir haben ja schon viel gesagt, jetzt so auf der persönlichen Ebene, eben man tut sich ja ultimativ selber vernachlässigen und man tut seine Bedürfnisse gar nicht oder nur absolut minimalstens. Ich meine jetzt hier primär so emotionale Bedürfnisse auch. Ich glaube, die meisten die schon genug essen, genug trinken und so. Aber man tut sich so schon sehr ausmerken und das ins Limit bringen. Und schlussendlich ist das ja auch ja, mega Stress. Oder ja, es ist, ich meine, keine Ahnung, es klingt schon mega ungesund, wenn man es so hört. Man tut sich wirklich, also es ist ja schlussendlich auch eine Art Erschöpfungszustand, wo man sich selber reintreibt oder vielleicht auch, ich sage jetzt mal, einen chronischen Erschöpfungszustand, wo meistens ist mir ja schon noch so, dass man es irgendwie noch mal prestieren, man kann noch ein bisschen weitermachen, aber man läuft so auf Sparflammen vor sich her, würde ich jetzt mal sagen.
Ich glaube auch, dass es mega streng ist. Ich glaube, am Anfang ist es einfach ganz ein normales Verhalten. Und wenn du ja noch jung bist und das lernst, dann ist ja sowieso alles mega streng. Also gerade so, wir gehen jetzt ja vom Kindesalter mal aus, wo man sich anfängt mit dem in das reingehen und das so entwickelt. Und ich glaube, es ist sowieso mega streng in diesen jungen Jahren als Kind so den Weg finden, wie man mit etwas umgeht. Ich glaube, das ist auch streng, wenn du dich normal verhältst und sonst bist du einfach so ein Kind, das keine Erziehung hat, wenn ich auch nicht würde, schlecht anstellen oder so. Aber halt, ich glaube, es ist eh streng, den Weg finden. Und am Anfang, glaube ich, ist es dann einfach mit der Zeit strenger, weil du fängst an, so die Eigenschaften anzunehmen und probierst eben so agil bleiben und immer für alle positiv auszusehen. Also, ich meine jetzt mehr emotional gesehen, halt so ein bisschen korrekt auftreten und so. Und dann probierst du da ja jeden Tag und du probierst auch, wenn du, das ist auch so etwas, du lernst ja dann auch, was erwartet die Leute von mir. Du siehst das mega schnell oder da lernst du als Kind schon. Du läufst in den Raum, checkst ab und dann hast du die Fühler, die du aufstreckst und sagst, von da wird jetzt da und da von mir erwartet. Und in der Schule wird da und da von mir erwartet und bei denen wird da und da von mir erwartet. Und da erkennst du ja wie schon. Und ich glaube, am Anfang ist das relativ einfach, aber es wird immer strenger, weil du halt immer auf eine größere Fläche und immer professioneller probierst umsetzen wahrscheinlich. Oder jetzt auch Perfektionismus. Am Anfang gibst du einfach voll ins Lernen rein. Dann hast du halt ein bisschen weniger Zeit, um vorausgehen zu spielen. Aber lernst dafür umso mehr. Aber irgendwann wird es ein richtig harter Stress. Oder wenn du dann immer den Sechser haben willst, dann wird halt die Aufgabe immer schwieriger. Und ich habe mich halt für zum Studieren entschieden. Und dann wird es halt immer härter. Und in der Matura hast du dann halt nicht nur noch Sechser. Und dann ist ja da richtig niederschmetternd dann in dem Moment. Und ich glaube, eben das ist so ein bisschen das Positiv-Negative, das du auch angesprochen hast. Man wird zwar mega empathisch und vielleicht auch mega gut in gewissen Sachen. Und auf der anderen Seite ist der ultimative Stress, um da auch auf dem Niveau zu heben, wo man es hat.
Ja, und es ist wahrscheinlich wie so eine Batterie, ein Akku, keine Ahnung, ein Bankkonto, ist ja gleich, was man nimmt. Aber wie, ja, du gibst ja mehr, als du auflatschst oder einzahlst oder wie auch immer. Und irgendwann, also eine Zeit lang kannst du es ja haben.
Wahrscheinlich recht langsam.
Genau, und dann ist entweder kommt der Head Crash oder dann merkst du plötzlich, ah shit, jetzt bin ich sehr minimal und vielleicht kannst du dich auf dem minimalen Niveau so ein bisschen vor dich her dingseln, weil du ja weißt, wenn du jetzt ganz abschmierst, dann machst du ja niemandem Gefallen. So. Also ja, es ist vielleicht nicht so eine Seltanz, wo du versuchst, ich kann es noch schaffen, um noch eben das Image so ein bisschen aufrechtzuerhalten oder die people-pleasende Art weiterzuführen. Aber so richtig gut dabei geht es mir nicht.
Ja, voll. Oder es gibt so Situationen, wo die harte Realität einfach einholt. Und du, also ich bin jetzt ganz ehrlich, aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, ein People-Pleaser sein ist super cool, weil man ist überall beliebt oder man kommt überall gut an. Man kommt durchs Leben relativ easy. Aber wenn es darauf ankommt im Leben, kommst du immer hart auf den Grind über. Dann entweder ist niemand wirklich da, der Zeit hat für dich, diese Problemphase. Und dann stehst du wieder allein da und du findest dann so, ja, das muss ja so sein, das ist gut, das soll ja niemand zu mir kommen müssen. Und irgendwann merkst du einfach, die Energie ist nicht mehr da, um die Situationen aushalten. Oder das Umgekehrte ist manchmal auch, du beobachtest es im Umfeld, dass es ja ganz anders könnte sein, als bei dir gerade läuft. Und dann denkst du so, hä, mir geht es eigentlich, ich bin voll gestresst, mein Akku, wo du gesagt hast, ist langsam ein bisschen medium oder schon low. Und nachher merkst du so, die anderen sagen einfach ihre Meinung und ihnen geht es voll gut. Und irgendetwas läuft falsch. Und ich habe das Gefühl, entweder irgendeine Art holt dich ein, um dir die Realität aufzuzeigen, früher oder später, egal wie alt du bist. Paare haben es jünger, Paare haben es wahrscheinlich erst später, aber die Realität kommt irgendwann und zeigt dir so auf, dass du der People-Pleaser bist, wo es eigentlich vielleicht eigenschaftlich ein bisschen streng ist.
Und die Frage ist dann, was du aus dieser Realisierung machst.
Ja.
Zu dem kommen wir später noch. Aber ja, das ja, sehe ich genau so. Und ich finde es ja auch spannend, so, wenn du jetzt in ein Team hineinschaust oder in ein Gesundheitswesen, würde ich auch sagen, die in Anführungszeichen gute Eigenschaft ist ja, so Leute leisten ja extrem viel. Also es gibt so ein klassisches Beispiel, jemand ist krank, man hat zu wenig Personal, Dienste sind nicht besetzt. So Leute werden immer einspringen. Und das ist natürlich einerseits als Führungsperson mega cool, in Anführungszeichen, weil dieses Problem ist ja nicht gelöst. Das Team ist erleichtert, weil wir sind wieder voll besetzt oder keine Ahnung was. Aber gerade wenn du so in einem grossen Team arbeitest, wo du einfach weißt, wenn jemand fehlt, dann müssen auch die anderen umso mehr. Und das ist natürlich schon irgendwie so, ich sage jetzt mal ein bisschen verlockend, oder? Dass man einfach wie sagt, ah ja, zum Glück hat es jemand übernommen, scheißegal, weil sie schon 100'000 Überstunden haben, aber Hauptsache, es ist gut und weiter geht's. Und ja, ich glaube, es ist auch nicht immer böse wie gemeint. Und ich habe kürzlich mal so, ist ein Bericht gewesen, also geht dort um die Loyalität, wo wie so steht, dass man wie herausgefunden hat, dass, also ja, das ist ja auch ziemlich logisch, aber man hat jetzt eine Studie zu dem gemacht, dass Leute, die besonders loyal sind, eigentlich immer noch mehr leisten und noch mehr Aufträge bekommen, weil sie so loyal sind und dass man eben als, einerseits als Führungsperson, aber vielleicht auch als Teamgespendli gar nicht im Blick hat, hey, die gehen kaputt. Natürlich tun sie so, als würden sie es gerne machen und sie machen es vielleicht auch gerne und sie, oder vielleicht auch nicht, aber es ist vielleicht auch einfach ihrem Naturell inne, das einfach zu machen und zu sagen, ja, sicher mache ich das und natürlich und ich einspringe und hier helfen.
People pleaser.
Genau. Aber schlussendlich, ja, unter dem Strich gewinnst du einfach gleich nicht. Sowohl als Einzelperson wie auch als Team oder als Gesundheitsinstitut. Irgendwann rächt sich das extrem fest.
Ich glaube da auch. Und ich glaube, eben das Team profitiert ja extrem von diesen People pleaser. Und es ist auch nicht nur negativ, es ist überhaupt nicht, weil sie haben auch Fähigkeiten für schwierige Gespräche, für schwierige Themen, für eben die Fühler, die sie haben, um eine Rückmeldung zu geben, zu einem Thema, das wichtig ist, zum Problem können erfassen. Sie haben ja so einen krassen Rundumblick, auch weil sie ja immer schauen, was brauchen alle anderen, dass sie das extrem gut zusammenfassen können. Auch. Aber wichtig ist halt wirklich das, was du gesagt hast, die Leute gehen auch kaputt dran und darum ist es wichtig, dass als Einzelperson oder als Team oder als Führung erkannt wird und nicht nur ausgenutzt, oder?
Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass wie so, das ist jetzt vielleicht auch sehr ketzerisch, aber ich habe manchmal das Gefühl, das Gesundheitswesen funktioniert nur noch, weil es sehr viele solche Menschen hat. Also nebst dem, dass es so Leute hat, die einfach, ich sage jetzt mal, in einem gesunden Maß empathisch sind und einfach finden, ja, wir können ja nicht einfach die Leute lassen, keine Ahnung, was mit ihrem Leben passieren und mit ihren Krankheiten. Aber ich glaube halt, solche Tendenz oder solches Verhalten tut extrem dazu beitragen, dass ein System, das ja eigentlich nicht mehr funktioniert, mit Anführungszeichen eben eigentlich, aber es funktioniert ja irgendwie gleich noch, weil so viele Leute so über ihre Grenzen rausgehen, jeden Tag, immer wieder, für Jahre, für Jahrzehnte. Und darum scheint es natürlich nach außen nur halb so oder nur ein Viertel so problematisch, wie es wirklich ist.
Ja.
Und ich glaube, jeder, der im Gesundheitswesen arbeitet, weiß wahrscheinlich, von was sie reden. Und wenn jemand nicht im Gesundheitswesen arbeitet, du hast vielleicht die zweite Sache mal in der Zeitung stehen, aber du kannst ja immer noch nicht mehr hergehen und du kommst in relativ normaler Frist einen Termin über und du wirst meistens nicht behandelt, meistens gut behandelt. Also so von außen gesehen oder als, ich sage jetzt mal, als Konsument oder als Patient, Klient, merkst du vielleicht jetzt noch nicht mega viel, obwohl es extrem am Limit läuft.
Ja, ich sehe es auch so, dass man extrem viel kompensiert mit so Menschen, die das System probieren am Laufen zu halten. Irgendwie. Das trifft man vielleicht auch im Thema ab und vielleicht sind wir eben auch sehr provokativ, aber das darf ja auch mal sein, finde ich. Und ich sehe da auch so, dass die Loyalität, die du vorher aus dieser Studie beschrieben hast, oder auch der People-Pleasing extrem dazu beiträgt, dass etwas, wo echt schon lange am Scheitern ist, einfach immer weiterläuft. Und ich glaube, wenn da etwas begrenzt ist, wo im Team abgeht oder so, dann kann es ja auch mal gehen, dass irgendetwas nicht mehr funktioniert und dann tut man es aus Loyalität und People-Pleasing aufrechterhalten und nachher läuft es wieder. Dann ist ja das eine. Aber ein ganzes System mit diesen Leuten am Laufen erhalten, ist vermutlich nicht so gesund.
Jetzt haben wir einen kleinen politischen Exkurs gemacht. Yeah, genau. Ich möchte jetzt gegen Schluss noch zum fast Wichtigsten kommen. Was können wir machen, um nicht mehr so handeln oder weniger so handeln und uns selber weniger kaputt machen und mehr auf uns selber schauen? Weil es ist eben nicht so einfach.
Also ganz einfach lernen Nein sagen. Nein, ich hasse den Satz. Darum sage ich ihn so gerne. Lernt einfach Nein sagen.
Ja, alles ist gelöst. Alle Probleme sind bewältigt.
Nein, das will ich gar nicht so sagen. es ist schon wichtig, dass man da lernt, aber der Satz ist einfach so dumm, weil man nicht dahinter sieht, was er eigentlich bedeutet. Und es ist eine extreme Arbeit. Ich meine, du hast da so viele Sachen vorgelesen zum Intro von dem Ganzen, wo so viele verschiedene Themenbereiche von einem selber anspricht. Dann kann man sich auch gut vorstellen, wie viel Arbeit das ist, um nachher dran zu arbeiten. Ich glaube, ganz fest kann man mit Tricklis arbeiten, zum Lernen, sich abgrenzen. Und wirklich bewusst, also man muss sich bewusst werden, ich bin ein People-Pleaser. Ich habe die Eigenschaften oder ich bin noch ein kleiner People-Pleaser. Oder ich habe die Eigenschaft noch dazu. Und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man mit Tricklis schafft, um sich selber so ein bisschen, ja, manchmal überlisten, dass man aus dem Muster rauskommt. So wie bei allen Mustern, die wir haben. Also das ist wie wenn du, weiß auch nicht, jedes Mal gehst du kontrollieren, ob deine Tür abgeschlossen ist. Dann kannst du dich ja auch mit einem Trickli oder halt irgendwelche Klebe oder irgendetwas darauf aufmerksam machen, dass du vielleicht jetzt nicht mehr machst. Und das Gleiche ist bei dem. Und ich habe zum Beispiel so ganz einen guten, finde ich zum Beispiel, wenn ich immer Ja sage und zu allem Ja, ich komme dann, ja, diesen Termin nehme ich auch noch wahr, habe ich angefangen zu sagen, ich muss noch anschauen oder ich muss noch überlegen, zum Beispiel. So ein bisschen Distanz schaffen zu der Antwort. Egal, um was es geht. Dass ich nicht immer sofort antworten muss, dass ich nicht so ein schlechtes Gefühl habe, weil ich schon Nein gesagt habe. Dann kann ich nachher noch Nein sagen. Dann kann ich es mit mir ausmachen zuerst und mit mir das schlechte Gefühl schon ein bisschen ausmachen und dann sagen, okay, jetzt kann ich wirklich mit gutem Gewissen Nein sagen, weil das stimmt nicht für mich. Und da brauchst du wie so die Wörter eben so ein bisschen, ja, ich muss noch anschauen oder ich habe noch keine Zeit zum Antworten oder so. Ja, genau, das ist so etwas, was ich mir fest zu Herzen genommen habe.
Sie hat es im Buch auch schön beschrieben, so wie, also es ist eigentlich jetzt der Prozess, den du jetzt so an einem Beispiel gezeigt hast, dass es schlussendlich wieder darum geht, um bewusst zu entscheiden, was sie machen, weil die Tendenz zum People Please, es ist wie so ein automatisches Programm, das abläuft und wir wissen es, merken es vielleicht auch gar nicht und wenn man es dann irgendwann merkt, es tut halt einfach, wir haben jetzt die letzten, keine Ahnung, wie also viele Jahrzehnte immer das gemacht und es tut einfach und das Ziel ist ja dann schlussendlich auch nicht, dass man einfach die ganze Zeit Nein sagt und nie mehr irgendjemandem hilft und eben ein asoziales Arschloch wird, sondern dass man wie sagen kann, ich habe mich jetzt bewusst entschieden, mache ich das nicht. Und dann kann ich mich auch bewusst entscheiden, mal jetzt mache ich das, jetzt gehe ich über meine Grenzen hinweg, obwohl ich jetzt nicht will oder kann, aber ich mache das jetzt bewusst, aber dann mache ich es bewusst auch nicht. Und ich finde es auch noch cool, was sie so geschrieben hat, oder wo ich finde, das ist auch noch so hilfreich, dass man sich bewusst ist, die Lösung ist nicht, die richtige Entscheidung zu finden oder die richtige Entscheidung zu treffen, weil das ist ja genau das Kernproblem, weil wir wollen es ja immer richtig machen und wenn man das Gefühl hat, ah, jetzt lerne ich, wie ich richtig kein People-Pleaser mehr werde, das ist ja schon wieder die gleiche Tendenz, also dass wir uns wie dürfen bewusst werden, so etwas wie richtig gibt es nicht. Es wird immer irgendwo, egal wie ich mich entscheide, auch wenn ich es allen recht mache, mache ich es irgendjemandem nicht recht, nämlich mir selber sicher. Also schon mal wie als erstes Schritt, wie merken, okay, das Konstrukt muss ich können, wie so ein bisschen loslassen, um zu sagen, auch die Lösung oder der Weg wird nicht perfekt sein. Ich weiss jetzt nicht mehr, da rauskommt, was ich da gelabert habe.
Also ich bin rausgekommen, aber ich kenne das Thema. Aber ich verstehe, was du sagen willst. Und ich glaube, eben ganz wichtig ist, dass man lernt, zum Erkennen, dass es okay ist, wenn ich es jetzt falsch gemacht habe. So ein bisschen. Und man muss eben auch nicht erwarten, dass man es von Anfang an kann, auf seine Bedürfnisse schauen. So ein bisschen beides. Oder? So das eine ist, zum Erkennen, es geht im Fall auch darum, dass es mal unangenehm ist. Und das andere ist so ein bisschen, nur weil du jetzt 30 Jahre lang dein Leben so gelebt hast, wirst du es nicht morgen können, total anders machen. Oder so ein bisschen die zwei Punkte. Was ich auch mega cool finde, ist, ich weiß gar nicht, ob es aus dem Buch ist, dass jeder Tag, also jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag dich bewusst entscheidest, um nicht People-Pleaser zu sein.
Also dass du quasi so einen Tag erlaubst oder eine Stunde, wo du sagst, da hat jetzt niemandem gefallen.
Genau, so ein bisschen in diesem Tag. Oder, ja, und es geht ja nicht nur um Gefallen machen, es geht ja auch darum, zum keine Ahnung, halt mal etwas Mutiges machen, was du sonst nie würdest machen. Da kann sein, dass jetzt halt mal, nein, da darf ich nicht das Beispiel bringen, jetzt will ich den Strassenverkehr bringen, das ist ein bisschen gefährlich. Nein, machen wir uns noch strafbar. Aber dass halt mal, ja, dass halt jetzt mal nicht dich angepasst verhaltest und sagst, es ist mir gleich, wo wir gehen essen. Dass halt sagst, ich will Pizza. So ein bisschen mutig sein und sagen, ich weiß, alle anderen hassen Pizza, ich will trotzdem Pizza. Um halt richtig mal so ein bisschen auch so reagieren und ein bisschen mutiger sein, einfach an dem Tag oder in den Stunden, die du da halt vorgenommen hast. Das finde ich mega cool. Oder was mir mega geholfen hat, was mir mal jemand gesagt hat, ist, nimm das, was du als erstes gedacht hast. Bei allem. Und da ist etwas, das mache ich heute noch ganz bewusst. Und ich habe manchmal so Entscheidungsprobleme und ich weiß, dass die Entscheidungsprobleme vom People-Pleasing herkommen. Weil ich denke, was denken denn die anderen? Und beim Anlegen zum Beispiel ist so etwas, steht mir jetzt da wirklich? Oder wenn ich eben irgendwas reservieren zum Essen, ja, mögen dich da alle? Oder was auch immer, oder ein Geschenk oder so. Und dann habe ich wirklich angefangen, und das ist jetzt wirklich eine Eigenschaft, die ich mir antrainiert habe, um einfach den ersten Gedanken zu nehmen. Und nicht nur darüber nachdenken, aus welchen Gründen könnte jetzt das nicht gut sein, sondern einfach das, was mir als erstes in den Sinn kommt, mache ich. Weil es passiert nichts dabei. Es passiert nichts Gefährliches.
Genau. Ja, und ich finde auch immer hilfreich, wenn man es in einem Setting kann trainieren kann, wo vielleicht auch weniger, wie soll ich sagen, gefährlich ist, in Anführungszeichen, aber in dem Kontext gefährlich ist. Also das kann ja vielleicht sein, für gewisse Leute sind das vielleicht die nächsten Leute, die sagen, ich probiere jetzt das mit meinem Partner aus, dass sie eben, wie du gesagt hast, sagen, ich will gerne das essen, obwohl ich sonst immer sage, ist mir gleich oder kann ich was. Und vielleicht ist es bei anderen Leuten irgendwelche Fremden, dass sie halt vielleicht mal in einem Restaurant sagen, nein, es war jetzt nicht so gut gewesen, oder könnte ich noch mehr haben, oder ich weiß es doch nicht, einfach irgendetwas mega Kleines, wo man wie so kann aus dem ausbrechen und nachher merkt man ja meistens, oder das wäre ja der Sinn davon, die Welt geht nicht unter, es ist okay, wenn ich es halt, also ich meine, das werden so Leute eh machen, auf eine gute Art kommunizieren, aber es ist wie gut, wir sind immer noch befreundet, obwohl ich das gesagt habe. Oder es ist immer noch gut, ich werde nicht, kann ich was gehasst von allen, weil ich jetzt noch ein bisschen mehr Käse haben auf meinen Teig waren, sondern es ist okay. Und dann, ich glaube, da gibt es auch wie so ein gesundes Selbstbewusstsein, wo man kann sagen, und dann kann ich auch Sachen wagen, wo ich weiss, ja, es werden Leute echt nicht zufrieden sein mit dem. Und mit dem kann ich dann wie besser umgehen mit dem, also ja, der Negativität, die zurückkommt, so, zum sagen, ja, aber ich habe mich so entschieden.
Voll. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, in welchem Umfeld wird die welchen Schritt auch einleiten, zum Aufhören, People pleasen oder eben nicht so extrem. Ich finde, man muss nicht ganz aufhören, man darf es auch ein bisschen beibehalten. Ich finde das nicht nur schlecht. Aber ich habe zum Beispiel auch angefangen, Termine mache ich nicht mehr so viel ab. Da habe ich gesagt, das ist mir zu viel Stress. Ich habe immer überall ja gesagt und ja, ah ja, dann komme ich dort noch, ja, dann komme ich dort noch und ja, dann komme ich dort noch. Und dann habe ich schon 3 Monate im Voraus 1000 Termine, wo ich nachher denke, wow, und wann habe ich noch Zeit für mich? Nie. Und da habe ich zum Beispiel angefangen bei den Leuten, wo ich ganz genau weiß, dass sie das verstehen und ich habe sie auch so kommuniziert, dass ich keine Termine mehr plane. Dort kann ich das machen. Und dann gibt es natürlich noch Termine, die nicht so flexibel planbar sind. Wo ich jetzt muss sagen, ja, denen kann ich nicht sagen, spontan, ich komme noch vorbei, weil das ist eine Hochzeit. Dort muss ich wieder zusagen, oder? Aber dort habe ich ganz fest und strikt angefangen, Termine nicht mehr zu fest planen oder mir eine Limite setzen. Du darfst nicht mehr als 2 Termine in der Woche machen. Vorab, 3 Monate.
Und ich habe noch so einen coolen Satz, also ein cooles Statement gefunden im Buch. Und sie nennt es so der Gewinn des Neins. Also, dass man sich überlegt, nicht nur. Also, meistens ist mir an dem, okay, ich sage ja, oder ich mache jetzt das. Und das mache ich ja, weil es weil ich hoffe, dass alles super wird. Aber dass man sich in dem Moment, wo man eben nicht sofort etwas macht, überlegt, was ist der Vorteil, wenn ich es nicht mache? Oder was gewinne ich durch das? Und dann kann man das ja auch wie bewusst abwägen. Und vielleicht merkt man, ah ja, ah, der Gewinn ist eigentlich noch gut, so in dem Sinn. Und dann fällt es einem vielleicht auch leichter, zu sagen, mo, ich will das eigentlich mega, was der Gewinn ist, wenn ich da Nein sage. Das will ich vielleicht mehr. Oder ich brauche es vielleicht auch mehr als das, was ich habe, wenn ich dort zusage oder das mache oder wie auch immer.
Voll. Das finde ich ganz eine gute Idee. Noch die bessere Idee finde ich, um es einfach mal eine Woche oder zwei auszuprobieren. Weil dann merkst du es gerade, dann spürst du es. Also das, wie du sagst, keine Ahnung, wenn man jetzt vom Geschäftlichen redet, ist jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber dass ich keinen neuen Auftrag mehr annehme. Also dass ich jetzt sage, hey, nein, echt, jetzt nehme ich einfach zwei Wochen, nehme ich keinen Auftrag mehr entgegen, ich habe schon genug. Und ich sage einfach hart immer nein, egal wie viel mal das fragt, für zwei Wochen lang, wenn das geht, wenn du schon so weit bist. Und da finde ich, dann spürst du nachher richtig, was es dann gebracht hat. Oder? Dann hast du wieder, kannst einfach nicht rein und denkst nachher, oh, jetzt habe ich so viel Zeit, jetzt kann ich dafür alles annehmen nach diesen zwei Wochen. Aber du merkst dann richtig fest, was es überhaupt bringt, wenn du es auch mal gemacht hast, finde ich. Den Gedanken machen, was könnte es mir bringen, ist vielleicht so in der Planungsphase, oder? Was könnte es mir bringen, wenn ich Nein sage, zu Aufträgen im Geschäft zum Beispiel, und nachher gerade auch mal umsetzen probieren.
Und was mir immer sehr hilft, oder ja, was ich auch wichtig finde, so zum im Bewusstsein haben, wir haben es ja auch schon in dem Sinn angetönt, aber es ist wie, wenn du deine Tendenzen entgegenhebst und es eben anders machst als immer, es wird sich am Anfang extrem unangenehm anfühlen. Und ich habe mir so überlegt, es ist wie so, wenn es dich beißt und du solltest nicht kratzen. Oder? Mm-hmm. Es ist so richtig in dir drin, und so. Mm-hmm. Und du wirst dich vielleicht auch ultra, ultra schäbig fühlen, weil du denkst, mm-hmm, jetzt habe ich die ganze Welt hingegangen, mm-hmm, und alle werden mich hassen. Also das sind wahrscheinlich genau so Gefühle, die du hast, für irgendeinen Furz, du hast Nein gesagt, wahrscheinlich niemand interessiert und da hast du vergessen. Hey. Aber auch wie dort mal herzuschauen und sagen, okay, ja, ich fühle das und es ist okay und es ist real und das auch da zu fühlen und nicht einfach denken, ah, jetzt sollte ich eigentlich gar nicht fühlen oder sogar super finden, habe ich Nein gesagt, sondern es wird am Anfang und es wird auch immer wieder, also es gibt immer wieder Sachen, die ich mache und denke, ich weiß zwar, dass es mega gut ist, wenn ich es mache, aber wenn ich es gemacht habe, fühle ich mich immer noch so, mhm. Es ist immer noch mega hart, um das dann aushalten. Mhm. Aber mir wird besser.
Mir wird besser. Und ich glaube, es ist auch nicht das Ziel, um das ganz ablegen und verlieren. Ich glaube, wenn man ja da fühlt, dann ist man eben in dem Selbstbewussten rein, wo man kann sagen kann, nein, es stimmt jetzt für mich gerade nicht. Wo aber vielleicht auch so ein bisschen, manchmal sind es ja auch Situationen, wo man Nein sagt, wo man sagt, ich hätte jetzt gerne Ja gesagt, weil es mir schon noch wichtig ist, um dieser Person unter die Arme greifen oder selber zu machen. Oder auch ein Team unterstützen, mit einspringen. Ich mache das gerne. Es ist mir wichtig, dass wir ein loyales Team haben, das einander gegenseitig unterstützt. Aber wenn ich in dem Moment nicht kann, dann sage ich Nein, habe aber immer noch das Gefühl, ah, ist jetzt blöd, dass ich nicht kann, weil ich hätte ja gerne. Und ich glaube, das hat aber dann nichts mit etwas Negativem zu tun, sondern es ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, ist, dass man am Anfang, wenn man anfängt, da machen, dass man sich nicht selber anlügt und sagt, also ich weiß noch genau, wie es bei mir war, ich habe mich selber angeschaut und habe gesagt, ja, das sind halt meine Werte. Das ist mir so wichtig, ich bin drum so. Ich finde das jetzt nicht so negativ. Ich finde eigentlich eine gute Eigenschaft. Und ja, es ist eine gute Eigenschaft, das finde ich heute noch. Aber es war einfach ein ungesundes Verhalten hinter dieser Eigenschaft. Und mittlerweile habe ich die Werte immer noch, aber ich habe es besser unter Kontrolle und im Griff, dass es mir nicht schadet.
Dann würde ich das gerne als Schlusswort nehmen. Danke vielmals fürs Zuhören und danke fürs Gespräch. Wenn ihr unseren Podcast cool findet und hilfreich findet, dürft ihr gerne weiterverzählen von uns, das teilen, weiterempfehlen, Ständchen verteilen, liken, was auch immer. Ihr dürft uns so sehr gerne finanziell unterstützen. Mehr Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Habt euch Sorge.